Das, was ich eben über die Reichsgottesverkündigung und, wie ich gerne sage, die Reichsgottespraxis von Jesus dargestellt habe, das greift nun um sich im Neuen Testament. Es stellt Menschen in den Dienst. Es schafft Multiplikatoren. Und die Multiplikatoren, das sind die ersten Jünger. Bei Markus lesen wir, dass Jesus sie von Anfang an aussuchte, um sie auszusenden. Es war von Anfang an auf Multiplikation aus. Kapitel Markus 3, Vers 13 und folgende. Da stieg Jesus auf den Berg hinauf und rief die zu sich, die er selbst bei sich haben wollte, und sie traten zu ihm heran. So bestellte er den 12, die er auch Apostel nannte. Diese sollten beständig bei ihm sein, und er wollte sie aussenden, damit sie die Heilsbotschaft verkündigten. Sie sollten auch Vollmacht zur Austreibung der bösen Geister haben. So setzte er die 12 ein. Es geht also von Anfang an um Multiplikation, um eine Bewegung, die von Jesus ausgeht, aber nicht auf seine Person begrenzt bleibt. Und darum gibt es eben nicht nur den nachösterlichen Missionsbefehl, ihr kennt ihn vermutlich alle, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker, Matthäus 28, sondern deswegen gibt es auch vorösterliche Aussendungen der Jünger. Nicht alle vier Evangelisten berichten davon, Johannes tut es nicht, aber Matthäus berichtet, Markus berichtet, Lukas berichtet sogar von zwei Aussendungen, einmal habe Jesus, sagt Lukas, 12 ausgesandt und einmal 70 bzw. 72. Ich möchte vier Aspekte dieser vorösterlichen Aussendung mit euch bedenken. Es geht dabei um folgende Fragen. Einmal geht es um die Frage, zu wem die Jünger gesandt werden, also um die Adressaten der Sendung. Dann geht es um die Frage, was sollen die Jünger tun, also um den Inhalt der Sendung. Dann geht es um die Frage, aus welcher Kraft sollen sie handeln, also um die Vollmacht zur Sendung. Und dann geht es schließlich um die Frage, was haben sie erlebt, also den Bericht über die Sendung. Ich möchte diese vier Punkte nacheinander durchgehen. Also erstens die Adressaten der Sendung. Das kann man für die Zeit vor Ostern sehr kurz machen. Die Sendung ist beschränkt auf Israel, auf die sogenannten verlorenen Schafe des Hauses Israel. Matthäus 10, Vers 5. Es fällt dabei auf, dass auch der Dienst Jesu vor Ostern beschränkt war auf Israel, mit kleinen Ausnahmen am Rande. Das heißt, die Jünger haben dieselbe Zielgruppe wie der vorösterliche Jesus selber. Zweitens, der Inhalt der Sendung. Während ihrer vorösterlichen Aussendung sollen die Jünger genau das tun, was Jesus selber auch vor Ostern tat. Genau das, nicht weniger. Wie Jesus sollen sie predigen. Deswegen heißt es Matthäus 10, 7, auf eurer Wanderung predigt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Bei Lukas heißt es, Kapitel 9, Vers 2, er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen. Markus 6 heißt es, Vers 12, so machten sie sich denn auf den Weg und predigten. Sie sind also wie Jesus Prediger des Evangeliums vom Reich. Zweitens, wie Jesus sollten sie vor Ostern Kranke heilen. Genauso, in der gleichen Dringlichkeit und universalen Reichweite. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, heißt es Matthäus 10, Vers 8. Lukas 9, Vers 2 heißt es, hierauf sandte er sie, nämlich diese 12, aus, um zu heilen. Markus 6, Vers 5 heißt es, sie salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Und das Dritte, wie Jesus sollten seine Jünger vor Ostern Dämonen austreiben. Darum heißt es in Matthäus 10, Vers 8, treibt böse Geister aus. Markus 6, Vers 13, und sie trieben auch viele böse Geister aus, also die Jünger. Der Inhalt der Sendung ist der gleiche wie der, den Jesus wahrnahm. Es ist nicht davon die Rede, dass die Jünger für die Erlösung der Welt sterben sollen, aber was Jesus vor Golgatha getan hat, sollen sie auch tun. Zweiter Punkt, die Vollmacht zur Sendung. Dritter Punkt, die Vollmacht zur Sendung. Wie Jesus von seinem Vater bevollmächtigt wurde, das gilt besonders im Blick auf seine Geisttaufe, von der alle vier Evangelisten berichten, in unterschiedlicher Weise, aber sie berichten darüber. Wie Jesus von seinem Vater bevollmächtigt ist, so empfangen auch die Jünger Vollmacht von Jesus. Matthäus 10,1 heißt es, er rief dann seine 12 Jünger herbei und verlieh ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, sodass sie diese auszutreiben und alle Krankheiten und jedes Gebrechen zu heilen vermochten. Dieses alle Krankheiten und jedes Gebrechen ist besonders auffällig, weil es ja vorher von Jesus heißt, wenige Verse vorher, dass er, der Herr selbst, einen Moment bitte, 9 Vers 35, alle Krankheiten und alle Gebrechen geheilt hat. Vers 9, Kapitel 9, 35, genau das wird jetzt den Jüngern zugesprochen, dass auch sie, wie ihr Herr, alle Krankheiten und alle Gebrechen heilen können. Nicht manche Krankheiten, einige Krankheiten, sondern alle. Und bei Lukas heißt es dann, er rief die 12 zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle unreinen Geister sowie zur Heilung von Krankheiten. Lukas 9, Vers 1. Markus 6, 7 heißt es, er gab ihnen Macht über die unreinen Geister. Das ist eine geliehene Vollmacht. Vollmacht ist immer geliehen. Gott hat keine Vollmacht. Gott hat Macht, aber die, denen er sie überträgt, die haben dann Vollmacht. Nun kommt eine ganz interessante Frage. Es gibt Andeutungen darüber, was die Jünger bei dieser Aussendung erlebt haben. Bei Matthäus gibt es keinen Hinweis, er übergeht das. Markus sagt nur, die Apostel versammelten sich dann wieder bei Jesus und berichteten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Markus 6, 30. Einzelheiten werden uns nicht mitgeteilt. Was mir aber doch auffällt, weil ich ja natürlich mit den Problemen unserer Gegenwart befasst bin und von ihnen betroffen bin, dass nicht der geringste Hinweis auf Probleme auftaucht. Jesus, es war so schwierig. Wir haben da den einen oder anderen geheilt. Aber weißt du, vieles war einfach nicht zu schaffen. Das ist deswegen auffällig. Einige lachen darüber, weil es ja an anderen Stellen so ehrliche Berichte über die Probleme der Jünger gibt. Über ihren Ehrgeiz, über ihr Unverständnis, über ihr Nichtbegreifen. Hier an dieser Stelle gibt es keinen Hinweis, dass ihnen die Ausführung dieses Dienstes Probleme gemacht hätte. Das ist also unheilbare Krankheiten und unbesiegbare Dämonien für sie gegeben hätte. Und Lukas berichtet im Blick auf die Aussendung der 70 ganz begeistert, er berichtet, Zitat, die 70 kehrten voller Freude zurück, also nicht leicht deprimiert, und sagten, Herr, auch die bösen Geister sind uns Kraft deines Namens gehorsam. Ich weiß natürlich, wie das weitergeht, dass Jesus gesagt hat, freut euch nicht darüber, sondern dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Nur ich würde gerne einen Moment eure Aufmerksamkeit darauf lenken, dass es, soweit es den Auftrag betraf, keine Probleme gab. Sie müssen offenbar diesen Auftrag erfolgreich durchgezogen haben. Es muss offenbar so gewesen sein, dass sie nicht an der Macht der Krankheit scheiterten, auch nicht ein einziges Mal. Es findet sich, wie gesagt, kein Hinweis auf ungelöste Probleme an dieser Stelle. Es findet sich aber, und das ist mein nächster Punkt, sehr wohl ein Hinweis auf eine Leiterfahrung der Jünger im Blick auf Heilung. Das ist nämlich die Geschichte, die im Anschluss an die Verklärung Jesu berichtet wird. Und zwar in Matthäus 10, in Markus 9 und auch in Lukas 9. Eine Geschichte gibt es. Matthäus, Lukas und Markus berichten von einem krassen Misserfolg der Jünger. Das war möglicherweise nicht Teil der Aussendung, aber es ist ihnen einmal passiert. Nämlich, während sich Jesus auf dem Berge der Verklärung befand, wandte sich ein gequälter Vater an die Jünger und bat, heilt doch meinen Sohn. Ich will das mal vorlesen, weil es vielleicht nicht jeder so unmittelbar im Blick hat. Ich lese mal Markus 9. Vielleicht könnt ihr mir da Gesellschaft leisten. Markus 9, Abvers 14. Als sie dann zu den anderen Jüngern zurückkamen, also die Jünger, die mit auf dem Berg der Verklärung waren, zu den restlichen Jüngern, sahen sie eine große Volksmenge um sie versammelt, auch Schriftgelehrte, die sich mit ihnen besprachen. Sobald nun die Menge Jesus erblickte, gerieten alle in freudige Erregung. Sie eilten auf ihn zu und begrüßten ihn. Er fragte sie nun, was habt ihr mit ihnen zu verhandeln? Da antwortete ihm einer aus der Menge, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der von einem sprachlosen Geist besessen ist. So oft der ihn packt, reißt er ihn hin und her, dann tritt ihm Schaum vor den Mund und er knirscht mit den Zähnen und wird ganz kraftlos. Ich habe deine Jünger gebeten, Jesus war also nicht da, sie möchten ihn austreiben, doch sie haben es nicht gekonnt. Jesus antwortete ihnen mit den Worten, das ist sehr verständlich. Meine Jünger sind zu kurz in diesem Job, um sich mit den schwierigen Fällen schon auszukennen. Habt doch bitte Barmherzigkeit mit ihnen, sie sind ja noch in der Ausbildung. Ich weiß nicht, ob viele von uns vielleicht so geantwortet hätten. Jesus antwortete in Wirklichkeit, das war jetzt eine modernere Version, O ihr ungläubige Art von Menschen, wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch aushalten oder es mit euch aushalten? Nicht die Ungläubigen sind gemeint, die Jünger sind gemeint. Bringt ihn her zu mir. Da brachten sie ihn zu ihm. Als nun der Geist, der böse Geist, Jesus erblickte, zog er den Knaben sogleich krampfhaft zusammen, sodass er auf den Boden fiel und sich mit Schaum vor dem Munde wälzte. Da fragte Jesus den Vater des Knaben, wie lange hat er dies Leiden schon? Er antwortete, von Kindheit an, und oft hat der böse Geist ihn sogar ins Feuer und ins Wasser gestürzt, um ihn umzubringen. Wenn du jedoch irgendwie vermagst, so hilf uns und habe Erbarmen mit uns. Jesus antwortete ihm, was dein, wenn du es vermagst, betrifft, so sollst du wissen, alles ist dir möglich, der Glauben hat. Sogleich rief der Vater des Knaben laut aus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als Jesus nun sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, bedrohte er den unreinen Geist mit den Worten, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht wieder in ihn hinein. Da schrie er laut auf und fuhr unter heftigen Krämpfen aus und der Knabe lag wie tot da, sodass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber fasste ihn bei der Hand und richtete ihn in die Höhe, da stand er auf. Als Jesus dann in ein Haus eingetreten war, fragten ihn seine Jünger, während sie mit ihm allein waren, warum haben wir den Geist nicht austreiben können? Er antwortete ihnen, diese Art lässt sich nur durch Gebet austreiben. Ich kann mir nicht verkneifen, euch schnell einen kleinen Witz zu erzählen. ich bin sicher, einige kennen den, kam ein sehr wohlbeleibter junger Mann zu seinem Pastor. Er war richtig dick. Er sagte: Pastor, könntest du mir einen Befreiungsdienst ausüben? Der Geist der Fresssucht hat mich ergriffen und ich glaube, ich muss ihn loswerden. Pastor guckte ihm in die Augen und sagte: Diese Art fährt nur aus durch Fasten und Beten. Was ich so auffällig an dieser Geschichte finde, wie gesagt, sie wird in drei Versionen berichtet und das ist nicht immer im Wortlaut übereinstimmend, aber die ganze Richtung ist natürlich übereinstimmend. Was ich besonders nachdenkenswert finde, ist, dass Jesus nicht das geringste Verständnis für die Vollmachtslosigkeit seiner Jünger aufbringt. Kein Erbarmen, keine mildernden Umstände bekommen sie zugesprochen. Er tadelt sie mit schneidender Schärfe. Nach allen drei Evangelisten wirft er ihnen vor, sie seien ungläubig. Matthäus 17, Vers 17, Markus 9, 19, Lukas 49. Und was ich noch schlimmer finde, er bezeichnet sie als verkehrtes Geschlecht. Matthäus 10, 17, Lukas 9, 41. Es handelt sich bei diesem Ausdruck verkehrtes Geschlecht um ein Zitat aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 32, aus dem Lied des Mose. Und in 5. Mose 32, Vers 5 heißt es: Übel haben sie, die Israeliten, an Gott gehandelt, die wegen ihrer Verworfenheit nicht seine Söhne sind. Ein verderbtes und verkehrtes Geschlecht. Da wird auf die Sünde Israels Bezug genommen. Und mit diesen Worten, ein verderbtes und verkehrtes Geschlecht, wird der Ungehorsam Israels von Mose bezeichnet. Und dieses ungeheuer schwere Wort, diesen gewichtigen Vorwurf, macht Jesus seinen Jüngern bloß, weil sie einmal da so einen Jungen nicht heilen konnten. Ich kann das nur mit ziemlicher Betroffenheit hören. Wenn Jesus diese Maßstäbe an mich anwenden würde oder an uns, die wir zum Teil so lange schon in diesem Dienst stehen und so viele Leute nicht geheilt haben, was würden wir zu hören bekommen, wenn er das täte? Ich weiß nicht, ob ihr meine Nachdenklichkeit verstehen könnt, vielleicht sogar teilen könnt. Er erwartet einfach, dass die Menschen, die von ihm gesehen haben, worum es geht und die seine Vollmacht empfangen haben, der Macht jeder Krankheit gewachsen sind. Auch einer solchen Art von Krankheit, die Symptome erinnern ja sehr stark an Epilepsie, wie einige von euch sicher längst gemerkt haben. Und dann fragen sie ihn: Warum konnten wir das nicht? Und dann gibt er ihnen die Antwort, die auch wieder im Wortlaut nicht übereinstimmt, aber die sehr deutlich ist. Matthäus 17, Vers 20 sagt er: Wegen eures Kleinglaubens. Er sagt nicht wegen eures Unglaubens, aber wegen eures Kleinglaubens. So wie es in der Bergpredigt heißt: Warum sorgt ihr euch, ihr Kleingläubigen? Er meint also Christen, die schon gläubig sind, also sind nicht ungläubig, aber sie sind kleingläubig. Oder als Petrus dann aus dem Boot herausgeht, Matthäus 14, ihr kennt die Geschichte von dem wandelnden Petrus, dem wasserwandelnden Petrus, wo er dann untergeht, da hört er den Vorwurf: Warum hast du gezweifelt, du Kleingläubiger? Und Jesus sagt hier: Ihr, die ihr das nicht geschafft habt, in meiner Macht diesen Jungen zu befreien, ihr seid kleingläubig. Und noch herber ist es bei Markus 9, Vers 29, wenn Jesus sagt: Diese Art fährt nur aus, wahrscheinlich nach den ältesten Handschriften heißt es nicht durch Fasten und Beten, sondern durch Gebet. Sie fährt nur aus durch Gebet. Das bedeutet doch, ihr habt überhaupt keine Ahnung, was Gebet ist. ihr meine Jünger. Denn wenn ihr das hättet, dann wäre der Junge durch euch befreit worden, wenn ihr beten könntet. Nirgendwo findet sich eine Entschuldigung für die Kraftlosigkeit der Jünger. Man muss das mal an sich heranlassen, nicht um dann zu sagen, ich traue mich gar nichts mehr und ist alles ganz furchtbar, sondern einfach mal zu verstehen, wie weit wir in einer wirklich anderen Welt leben. Auch die sogenannten Charismatiker und Pfingstler, in Deutschland zumindest, in vielen Ländern. Bei uns sind Heilungen doch immer wieder, wenn es um schwierigere Fälle geht, Ausnahmen. Jesus setzt voraus, dass seine Jünger das als Regel erfahren, nicht als Ausnahme. Letzter Punkt für heute Abend. Die Entgrenzung des Sendungsauftrages. Entgrenzung heißt, was früher vor Ostern auf Israel bezogen war, und nur auf Israel, wird nun nach Ostern auf die ganze Welt bezogen. Lass uns doch einmal bitte aufschlagen, Matthäus 28. Das ist der sogenannte Missionsbefehl. Bitte nie sagen Taufbefehl, das ist eine Verkürzung. Es gibt keinen Befehl zu taufen. Es gibt einen Befehl, Menschen zu Jüngern zu machen, und dessen Unterausführung heißt: und taufet sie. Also, Matthäus 28, 18 bis 20. Jesus trat herzu und redete sie, nämlich die 11 Jünger, mit den Worten an: mir ist von Gott gegeben worden alle Vollmacht im Himmel und auf der Erde. Das ist ein sogenanntes Passivum Divinum, also ein göttliches, darum habe ich das so übersetzt mit von Gott gegeben worden. Das steht ja nicht wörtlich da, das heißt einfach: mir ward gegeben alle Exousia, alle Vollmacht. Mir ward gegeben. Der Vater hat mir gegeben. Wann hat er sie mir gegeben? Mit der Auferstehung hat er mir sie gegeben. Ich bin eingesetzt in die göttliche Herrschaft, die ich in meinen Erdenzeiten nicht ausgeübt habe. Und zwar alle Exousia im Himmel und auf Erden, über alle Mächte, über alles Dunkle, über alle Menschen. Darum geht hin und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Darum, weil ich der Herr bin, nicht weil sie sonst verloren gehen, sondern weil ich der Herr bin. Darum sollen sie eingeladen, sie sollen gebeten werden, meine Jünger zu sein. Was ist ein Jünger? Ein Jünger ist einer, der von Jesus lernt. Das Wort Jünger heißt im Griechischen einfach Schüler. Aber nicht Sachverhalte lernt, nicht Theorie lernt, sondern in der Gemeinschaft mit Jesus, in der Lebensgemeinschaft, in der Nachfolgegemeinschaft mit Jesus steht und von ihm lernt. Jünger sein ist etwas Ganzheitliches. Deswegen brauchen wir Jüngerschulen, Jüngerschaftsschulen nur so lange, wie die Gemeinden schlafen. Die Gemeinden sind der Ort der Jüngerschaftsschule. Darum geht hin und macht alle Völker zu meinen Jüngern, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, indem ihr sie alles halten lehrt, was ich euch befohlen habe. Wisst wohl, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Nun ist es interessant, einmal diese beiden Aussendungen zu betrachten, miteinander zu vergleichen. Matthäus 10 und Matthäus 28, vor Ostern und nach Ostern. Zunächst ist klar, der Auftrag wird entgrenzt. Er war vor Ostern auf Israel begrenzt. Nach Ostern richtet er sich auf und an alle Völker. Und nach Ostern geht es darum, dass sie in eine persönliche Nachfolgegemeinschaft zu Jesus geführt werden, also seine Jünger werden, jeder Christ ein Jünger. Nicht nur manche Christen. Darum ging es vor Ostern noch nicht. ging noch nicht um diese enge Bindung an Jesus persönlich, weil Jesus noch nicht erhöht war. Und jetzt ist also auch in Matthäus 28 von der Taufe die Rede, das war vor Ostern noch nicht angesagt, und von der Lehre, sie sollen gelehrt werden. Vor Ostern bestand der Auftrag in Predigen, Heilen und Dämonenaustreibungen. In Matthäus 28 scheint es nur noch um die Predigt zu gehen. Ich sage scheint. Von Heilung und Dämonenaustreibung ist da gar nicht mehr die Rede. Scheint es. Was ist denn jetzt gemeint, wenn es heißt, lehrt sie, die Menschen, die Neubekehrten, die neuen Jünger, alles zu halten, was ich euch befohlen habe? Was ist denn mit diesem alles gemeint? Ich denke, dass viele Theologen das so verstehen, dass damit die Gebote Jesu gemeint sind. Lehrt sie, alles zu halten, was in der Bergpredigt steht. Lehrt sie, alles zu halten, was über Feindesliebe steht, über das Opfer, über Versöhnung, über eheliche Treue, alles das, was ich euch in diesen Kapiteln über die Gebote beigebracht habe, lehrt sie das zu halten. Aber das ist ja nur ein Teil dessen, was er befohlen hat. Er hat ja Matthäus 10 befohlen, geht hin. Er hat ja Matthäus 10 befohlen, heilt die Kranken. Und mir scheint es eine starke Willkür zu sein, dass man einen Teil dessen, was Jesus vor Ostern geboten hat, verbindlich macht und einen anderen Teil nicht. Dann kann man natürlich über Matthäus 10 predigen, lässt alle Sachen weg, die da mit Dämonenaustreibung und Heilungen zu tun haben, und sagt, ja, das war zeitbedingt, das andere ist ewig. Mir scheint das willkürlich zu sein. Ich denke, was Jesus meint, ist, alles, was ich euch vor Ostern geboten habe, das prägt den Neuen ein, aber eben nicht mehr begrenzt auf Israel, sondern erweitert auf die ganze Welt. Und das heißt dann, das Reich Gottes geht weiter. Es geht nach Ostern weiter. Es ist nicht begrenzt auf die Erdentage Jesu. Die neue Schöpfung geht weiter. Weiter werden die Kranken geheilt. Weiter werden die Gebundenen befreit. Weiter wird die Schuld vergeben. Nur alles wird universal. Es ist nicht mehr begrenzt auf Israel, auf diesen engen Raum, sondern gilt der ganzen Welt. Ich glaube, das ist meine letzte Bemerkung für heute Abend, dass wir diese Dynamik des Reiches Gottes in der Christenheit an vielen Stellen verloren haben. Es ging immer wieder in Jahrhunderten über dieses Diesseits und Jenseits. Es ging darum, dass jemand gerettet wird, dass er nicht verloren geht. Und das ist wichtig. Es geht darum, dass er nach dem Tode nicht in die Hölle kommt. Aber diese Weite des Reiches Gottes, die Dynamik des Reiches Gottes, die haben wir weitgehend verloren und damit auch die Fülle der übernatürlichen Wirkung. Wir haben irgendwie gesagt, das ist ja nur eine bestimmte Phase gewesen. Ich bin tief überzeugt, dass das verkehrt ist. Wir werden uns ja morgen die Apostelgeschichte angucken. Wir werden uns morgen angucken, was Paulus gelehrt hat, was der Hebräerbrief sagt, was das Johannesevangelium über Ostern hinaus lehrt. Wir werden feststellen, das stimmt nicht. Das Reich Gottes ist die Realität, in der Jesus lebte, ist die Realität, in der seine ersten Jünger lebten, ist die Realität, in der die Neubekehrten hineingeführt wurden. Es ist der Lebensraum der Christen. Paulus nennt das anders. Paulus spricht davon, dass wir in Christus sind. Aber er meint in der neuen Schöpfung. Er meint in diesem Raum, wo diese Kräfte des neuen Äons, dieser neuen Welt wirksam sind. Er meint den Raum, wo Sünden vergeben werden, wo menschliches Leben heil wird, wo Kranke geheilt werden, wo Dämonen ausgetrieben werden. Und das ist eine Herausforderung, der wir uns vielleicht stellen sollten. Ich würde sagen, wir sollten uns unbedingt dieser Herausforderung stellen, ob wir diese Weite des Reiches Gottes wiedergewinnen. Bei einzelnen Männern Gottes oder Frauen Gottes hat es eine Rolle gespielt, zum Beispiel bei dem großen Johann Christoph Blumhardt. Wer von euch kennt den Namen? Ja. Das war ein Mann, der in dieser Dimension lebte. Aber für viele Evangelikale ist das nicht der Lebensraum, in dem sie denken, sondern doch zu schnell, zu individualistisch, dass Menschen bekehrt werden, damit sie nicht für den Himmel verloren gehen. Das ist wichtig, aber nicht ausreichend. Jesu Reich Gottes Predigt, Jesu Reich Gottes Praxis ist die Norm für die gesamte Christenheit aller Zeiten. So glaube ich aus tiefem Herzen. Amen.